Ein ganz herzliches Willkommen zum Grundkurs des Glaubens. Heute fragt den Pfarrer zum Glauben. Herzlich willkommen aus dem Radio Horeb Studio im Rheinland, sagt Gabi Fröhlich. Pfarrer sind meist hochbeschäftigte Leute. Wenn man dazu kommt, sie etwas zu fragen, dann geht es doch meist um praktische Dinge, wie etwa, können sie unser Kind taufen, wann ist das nächste Katechetentreffen oder unser Sohn kommt mit dem Messdienerleiter nicht zurecht und, und. Oft hören Pfarrer Klagen, aber vielleicht sind doch eher seltener richtige Fragen. Oft ist der Zeitmangel das Problem, denke ich, und so zwischen Kirchentür und Angel ist es ja auch nicht ganz einfach, ein tiefgreifendes Glaubensgespräch zu starten. Hier im Grundkurs des Glaubens haben Sie aber jetzt wieder die Gelegenheit, mit Ihren Fragen zum Pfarrer zu kommen, und zwar zu Pfarrer Ulrich Filler. Und das unter der Nummer 089 517 008 008. Also das ist eine Fragesendung für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie also Fragen haben, zum Beispiel zum Glaubensfragen oder einfach kirchliche Vollzüge, Abläufe. Da könnte ja alles Mögliche sein. Das haben Sie sich vielleicht immer schon mal gefragt und gedacht, na, wer könnte da der richtige Adressat sein? Pfarrer Filler steht Ihnen jetzt in der kommenden Stunde zur Verfügung unter 089 517 008 008. Noch ein paar Worte zur Person, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, falls Sie ihn noch nicht kennen. Pfarrer Filler ist Priester im Erzbistum Köln, dort Pfarrvikar in der Pfarrei St. Hubertus und Maria Geburt in Köln-Stammheim. Er hat eine ganze Reihe Bücher zu Glaubensthemen geschrieben, den unterschiedlichsten, aber auch unter anderem den Bestseller »Deine Kirche ist ja wohl das Letzte«, Fragen, Argumente und Standpunkte. Also Pfarrer Filler ist es gewöhnt, Fragen gestellt zu bekommen. Herzlich willkommen in dieser Sendung, Pfarrer Filler.
Gott.
Willkommen in dieser Sendung, Pfarrer Filler. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Pfarrer Filler, damit unsere Hörer ein bisschen Zeit haben anzurufen, man sagt immer, dass Tod und Leid durch den Sündenfall in die Welt gekommen sind, also jene böse Geschichte mit Adam und Eva und dem Apfel. Aber ich habe mich da immer gefragt, da war ja schon die Schlange und die hatte ja auch schon gleich böse Absichten. Man spricht von dem Engelfall auch vorher schon. Und gleichzeitig, ich bin da mal sehr ins Nachdenken gekommen, als ich einen Film über das Leben, einen Dokumentarfilm über das Leben in der Tiefsee gesehen habe. Das war eine faszinierende Schönheit, gleichzeitig aber auch wirklich eine bestürzende Grausamkeit, also wie etwa Haie, also ein Blauwaljunges zu Tode gehetzt haben. Das sind ja uralte Tiere, wenn man der Wissenschaft glaubt, sind sie viel älter als die Menschheit. Und da fragt man sich, wie kommt's denn, wie steht das in einem Zusammenhang jetzt? Der Sündenfall, Tod, Leid in der Welt, das Böse und dann das Leid, das doch, sagen wir mal, historisch von der Naturwissenschaft her gesehen, was wir als böse empfinden zumindest, dass das schon viel früher da war.
Genau, das ist eine treffende Beobachtung und gute Frage. Und Sie haben eigentlich, zunächst muss man sagen, es war kein Apfel. Das ist ja ein Missverständnis, ein Irrtum, der vielleicht durch die Kunstgeschichte in die Welt gekommen ist. Es ist einfach nur die Frucht des Baumes der Erkenntnis. Also das weiß man nicht genau, welche Frucht das war. Ob es ein Apfel, eine Birne, ein Pfirsich, was auch immer gewesen ist, man weiß es nicht genau. Die Bibel sagt darüber nichts. Es ist nur die Frucht, die Adam und Eva genommen und gegessen haben und so eigentlich den Sündenfall verursacht haben, ein Bild, eine Metapher für die Einstellung des Menschen, der sagt, ich möchte gerne ohne Gott, alleine, aus eigener Kraft, aus eigener Macht heraus das Leben gestalten. Ich will mich nicht unterordnen. Ich will nicht länger ein Geschöpf Gottes sein. Das ist ja so die Quelle des menschlichen Sündenfalls, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und in der Bibel steht eben auch, im Buch der Offenbarung des Johannes, diese Geschichte vom Fall der Engel. Und da sagt man theologisch eben, dass natürlich Gott, der alles geschaffen hat, am Anfang eben auch die Engel geschaffen hat. Das ist ja diese Stufenordnung der Schöpfung. Wir haben die unbelebte Materie, wie Steine zum Beispiel. Wir haben die belebte Materie, die Pflanzen. Wir haben die Tiere, wir haben den Menschen, der aus Leib und Geist besteht. Und wir haben eben die Wesen, die nur aus Geist bestehen. Das sind eben die Engel, die Gott auch geschaffen hat und die uns natürlich in vielfacher Weise überlegen sind. Und deshalb ist das, was in der Bibel im ersten Buch, im Buch Genesis beschrieben wird vom Sündenfall des Menschen, bei der Erschaffung der Engel in einem einzigen Augenblick geschehen. Nämlich, man muss sich überlegen, sage ich Ja zu Gott oder sage ich Nein. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat die Engel geschaffen, er hat ihnen die Freiheit gegeben, die Freiheit zu lieben, die Freiheit Ja zu sagen zum Schöpfer, Ja zu sagen zu Gott, er lässt es auch zu, dass wir diese Freiheit missbrauchen und Nein sagen. Und wozu wir als Menschen jetzt ein ganzes Leben lang die Gelegenheit haben, nämlich Ja oder Nein zu sagen, die Freiheit aktiv zu gebrauchen oder auch die Freiheit zu missbrauchen und unser Ziel zu verfehlen, diese Gelegenheit hatten die Engel im Augenblick ihrer Schöpfung. Da mussten sie also sich entscheiden, wie gehe ich mit der Freiheit um, die Gott mir gibt. Und da erzählt die Bibel eben davon, dass der größte und schönste aller Engel sich eben gegen Gott entschieden hat und Nein gesagt hat. Und dass er eben dann für alle Ewigkeit aus dem Himmel ausgeschlossen wurde als Konsequenz dieser freien Entscheidung und dass alle anderen Engel, die eben mit ihm gemeinsam Nein gesagt haben, mit ihm da verbannt wurden, das ist eben der Teufel und die Dämonen und das ist eben die Erklärung dafür, dass bereits bevor dann das erste Menschenpaar vor diese Entscheidung gestellt wurde, bereits das Böse in der Welt gewesen ist. Und durch den Sündenfall, der hat ja verschiedene Konsequenzen. Das Paradies hört auf. Der Mensch lebt nicht länger im Garten Eden, den Gott für ihn geschaffen hat, im Paradies, sondern er muss fortan in dieser Welt unter Schmerzen gebären. Er muss im Schweiß seines Angesichts sein Brot verdienen. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die ganze Harmonie der Schöpfung gestört wird. Dass eben auch die Natur dem Menschen feindlich gegenübertritt. Dass eben auch in der Natur das Böse irgendwie sich Bahn bricht und zur Tage tritt. Und das erklärt eben vielleicht auch die Beobachtungen, die wir machen können im Tierreich, in der Tiefsee, wo auch immer, wo man denkt, wie kann das so grausam sein? Das ist natürlich keine moralische Kategorie, die wir hier anwenden können. Es ist kein moralisches Böses oder Gutes, was Tiere tun. Aber es ist eben wahrscheinlich auch eine Tatsache, dass es das Böse in die Natur eingedrungen ist, dass es Katastrophen gibt, dass es Vulkanausbrüche gibt, dass es Lawinen, was weiß ich, und eben auch im Tierreich solche Beobachtungen gibt. Und man eben sieht, das ursprüngliche Gute, Gleichgewicht der Schöpfung, dass die Menschen in Harmonie lebten, Mann und Frau in Harmonie lebten, gleichberechtigt nebeneinander, dass Mensch und Tier und Mensch und Umwelt in Harmonie waren, das alles wird durch die Ursünde gestört und die Folgen können wir tagtäglich erleben.
Und das ist jetzt aber eine Glaubensbeobachtung mehr. Ich meine, wenn man es wissenschaftlich sieht, die Erdbeben und so weiter gab es ja schon, bevor es den Menschen gab an sich. Aber das ist wahrscheinlich, man kann das wahrscheinlich nicht so dokumentarisch, dann kam das historisch abhaken, sondern es geht mehr um den Grundgedanken, der dahinter ist, um das Grundprinzip.
Es sind ja zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann einmal sagen, ich bin ganz wissenschaftlich unterwegs und untersuche naturwissenschaftliche Phänomene und kann eben erklären, wie diese Welt mit ihren eigenen Gesetzen funktioniert. Ich kann das versuchen zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist die eine Seite. Aber da kann ich natürlich nichts darüber sagen, wenn ich das tue, gibt es Gott oder gibt es keinen Gott? Diese Frage stellt sich gar nicht in dieser naturwissenschaftlichen Perspektive. Die andere ist eben die theologische, die religiöse Perspektive, die eben danach fragt, was ist uns offenbart worden, wer ist Gott, wie ist Gott und so weiter, wie kann ich alles erklären, was ich an Phänomen der Welt finde. Und diese beiden Perspektiven passen eigentlich gut zusammen, dürfen aber eigentlich nicht vermischt werden. Ja, ich kann eben dem Wissenschaftler nicht religiös vorschreiben, was er zu beobachten hat. Umgekehrt darf der Wissenschaftler aber nicht sagen, okay, es gibt keinen Gott, weil ich genau erkennen kann, wie die Gesetze der Welt funktionieren. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, danke schön, Pfarrer Filler. Inzwischen gibt es einige Hörer in der Leitung. Herr Fischer ruft uns aus Lindau an und ist damit jetzt der erste Hörer in der Sendung. Herr Fischer, ich grüße Sie.
Ja, hallo, die Gabi Fröhlich.
Richtig, ja.
Ja, wunderbar. Ich bin Regionalverantwortlicher im Team Deutschland.
Ja, wunderbar.
Ich hätte eine Frage an den Pfarrer Filler, und zwar, ich stolpere immer über die Bibelstelle, wo es heißt Menschensohn. Also wenn man das ganz profan dann hört, denkt man sich ja, hoppla, also nicht Gottes Sohn, sondern Menschensohn, von Mensch gemacht. Hätte ich gerne eine Auslegung dazu. Kann man ja in verschiedenen Evangelienstellen immer wieder hören, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, was halten die Menschen vom Menschensohn?
Genau, das ist zutreffend. Und das ist eben ein feststehender Begriff, der für die Menschen zur Zeit Jesu haben ganz genau gewusst, worum es da geht, nämlich um einen Begriff aus dem Alten Testament, aus dem Buch Daniel. Da wird eben in diesem, es ist ja auch das Buch Daniel, eines der Prophetenbücher, ist ja auch eines der sogenannten apokalyptischen Schriften, also Schriften, die Visionen enthalten über die Zukunft, über das Ende der Welt, über das, was geschehen wird, verschlüsselte Visionen, die man nicht leicht erklären kann. Und da wird eben auch von dem Menschensohn gesprochen, der am Ende kommen wird. Und das ist eben jetzt nicht diese Bedeutung, das heißt, jemand, der von Menschen geboren worden ist oder nicht von Gott geboren worden ist, denn Jesus ist ja auch von einem Menschen, nämlich von Maria geboren worden. Aber das ist eben hier ein fester Begriff aus der Apokalyptik, der Menschensohn, der am Ende kommen wird als Gesandter Gottes, um das Gericht zu halten und die neue Zeit des Heils heraufzuführen. Und diese feststehende Prophezeiung des Alten Bundes bezieht Jesus auf sich. Und er verwendet eben diesen Begriff und meint sich selbst. Und er sagt damit, im Grunde genommen ist die Verheißung des Alten Bundes in mir jetzt Wirklichkeit geworden. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass Jesus nicht der Sohn Gottes wäre. Er ist der Sohn Gottes und er ist der Sohn der Jungfrau Maria. Er ist wahrer Mensch, vom Menschen geboren. Er ist genauso wahrer Gott und in ihm erfüllt sich die Prophezeiung des Alten Bundes.
Ist aber, denke ich, schon ein bisschen schwer verständlich, wenn das jetzt einfach ein Kirchgänger hört, ohne ihre Auslegung.
Das gilt ja für vieles in der Heiligen Schrift. Die Bibel ist voller Geheimnisse, voller Doppeldeutigkeiten, voller Widersprüchlichkeiten auch. Und deshalb ist es eben gut, dass wir als katholische Christen das Lehramt der Kirche haben, die immer wieder vom Heiligen Geist geführt und über die Zeit hinweg uns sagt, wie die Heilige Schrift zu verstehen ist und wie das auszulegen ist. Natürlich, das ist nicht immer selbsterklärend.
Ah ja, jawohl. Ja, ich danke Ihnen. Ja, ist mir jetzt verständlicher geworden.
Ja.
Dankeschön, Herr Fischer, für Ihre Frage. Alles Gute nach Lindau und Segen für Ihren Dienst. Und wir hören jetzt Frau Wehrwein. Sie ruft uns aus Nittendorf an. Frau Wehrwein, Nittendorf, wo liegt das denn?
Grüß Gott, es ist in der Nähe von Regensburg.
Bei Regensburg, ich grüße Sie.
Ja, grüß
Sie haben
Gott,
eine Frage?
Herr Pfarrer, und ich wundere mich halt immer wieder, dass die katholische Kirche die Erstkommunion nicht ein Jahr früher macht, weil ich stelle fest, dass die Kinder heutzutage mit so viel anderem, vor allem kirchenfernen und gottfernen Dingen vollgestopft werden. Und da finde ich es eigentlich immer zu spät. Ich habe selber eine Enkeltochter, die jetzt im Januar 9 Jahre alt wird und nächstes Jahr dann im Mai oder wann Kommunion hat. Und da sehe ich das auch besonders intensiv. Und ich war früher Kindergärtnerin und kenne mich mit Kindern ziemlich gut aus und weiß halt, wie es den Familien heutzutage geht und wie halt der Zeitgeist herrscht. Und da finde ich es einfach immer wieder zu spät, weil die Kinder eben vom Glauben eigentlich schon so lange weggeführt werden durch allerlei Dinge. In unserer Informationsgesellschaft kriegen sie so viel gesehen und gehört und da kommt eigentlich die Kommunion für mich immer zu spät, die Erstkommunion.
Ja, das ist eine wichtige und gute und aktuelle Frage, die verschiedene Aspekte natürlich hat. Vielleicht kann man einmal sagen, dass das Alter für die Erstkommunion, das ist nicht dogmatisch festgeschrieben, es ist eine pastorale Entscheidung, die in Deutschland traditionell, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten so gewesen, dass man sagte, okay, die Kinder müssen ein bisschen auch den Verstand schon haben, sie müssen begreifen, was geschieht, was die Eucharistie ist, sie müssen darum wissen können. Deshalb ist einfach das dritte Schuljahr so der Ort für diese Katechese, für die Erstkommunionvorbereitung. Das ist eben traditionell bei uns so. Das muss nicht so sein. Ich glaube, Papst Pius X. War es, der eben auch die Möglichkeit eröffnet hat und die Leute eingeladen hat zur Frühkommunion. Das also, Kinder sind ja auch unterschiedlich, manche schon mit 8, manche mit 7, manche mit 6 Jahren vielleicht, die schon darum wissen können, was die Eucharistie ist, die dann schon in diesem Alter auch zur Kommunion geführt werden. Das gibt es heute manchmal auch noch. Wenn eben Eltern darum bemüht sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass Kinder auch im früheren Alter schon zum Tisch des Herrn geführt werden können.
Ja, aber solche Eltern gibt es ja wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Und das
genau, andererseits ist natürlich auch die Beobachtung, die wir machen in unserem pastoralen Alltag, dass eigentlich, wenn die Kinder mit 9 Jahren kommen, machen wir eine Erstevangelisierung, eine erste Katechese, weil eigentlich unser System darauf beruht, dass in den Familien der Glaube gelebt wird, dass die Kinder aufwachsen in katholischen Familien, aufwachsen mit dem Gebet, aufwachsen mit dem Kirchgang, aufwachsen mit der Kinderbibel und so weiter, und dass sie eigentlich da schon in eine Glaubenswelt hineingewachsen sind, die dann im dritten Schuljahr mit der Katechese der Erstkommunion noch einmal präzisiert wird. De facto aber ist es heute so, dass die Kinder einfach überhaupt keine Ahnung haben. Die können kein Kreuzzeichen machen, die können kein Vaterunser beten, kein Grüßen seist du Maria, die waren noch nie in der Kirche, die wissen gar nicht, was das ist. Und da müssen wir eben mit solchen Kindern anfangen zu arbeiten und sie innerhalb eines Jahres dann zur Erstkommunion führen, das ist auch eine große Herausforderung. Also es ist eine ganz spannende Frage und man sieht eben, dass sich einfach die Lebenswirklichkeit der Menschen so verändert hat, dass wir nicht mehr geschlossene, religiöse, konfessionelle Milieus haben, aus denen Menschen kommen mit entsprechenden Vorerfahrungen, mit entsprechendem Vorwissen, sondern wir müssen eigentlich, das ist meine persönliche Meinung, das gesamten Bereich der Katechese ganz umkrempeln und das ganz anders gestalten, um einfach den Lebensumständen heute der Menschen gerecht zu werden.
Ja, da habe ich eben die Meinung, dass die Notwendigkeit ist, dass man die Kinder eben in der Schule frühzeitiger mit Gott in Berührung kommen lässt, weil eben die Eltern und die Familien kaum mehr Glauben haben, das Gros wahrscheinlich und so weit vom Glauben überhaupt entfernt sind und vom gottgefälligen Leben. Also ich finde es halt sehr schade. Das ist einfach ja
theoretisch
für mich zu
natürlich
spät
wieder von dem Anspruch her. Wir haben vom ersten Schuljahr an auch Religionsunterricht in den Schulen. Das ist auf dem Lehrplan drauf. Das versuchen sicher auch viele Religionslehrer mit großer Hingabe zu vermitteln. Aber meine Erfahrung ist einfach, das Elternhaus, die Familie, kann durch nichts ersetzt werden. Wenn die Eltern nicht zur Kirche gehen, wenn die Eltern nicht beten, wenn es nicht in der Familie ein christlicher Geist herrscht, dann kann das nicht durch Schulunterricht, durch Kommunionunterricht oder sonst irgendwas aufgefangen werden. Das ist eigentlich für mich die Grundlage. Und deshalb müssen wir eben versuchen und uns fragen, wie können wir wieder katholische Familien bilden, wie können wir auch die Eltern der Kinder eben mit ins Boot nehmen, wie können wir versuchen, die Familie als solche wieder näher zu Christus zu führen. Das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen.
Ja, das stimmt schon, aber das, da müsste man früher anfangen, ist einfach meine Lebenserfahrung und mein Eindruck. Also es tut mir leid, dass da scheinbar nicht drüber nachgedacht wird. Und ich hielt es für besser, wenn...
Also ich muss Ihnen sagen, dass es auch nicht stimmt. Ich meine,
in der zweiten Klasse schon darauf hinlernt.
Ich finde, das stimmt nicht, wie Sie das sagen. Denn es geht ja nicht nur um die Kommunion als solche, sondern auch um den ganzen Glauben. Und da leisten wir schon gute Arbeit in unseren Kindergärten beispielsweise, wo die Kinder teilweise schon mit 2 Jahren heutzutage hingebracht werden. Da wird eben auch über den Glauben gesprochen, über die Feste im Kirchenjahr. Da machen wir eine religionspädagogische Arbeit. Wir tun schon alles, was möglich ist. Es ist nicht so, dass die Kinder da ferngehalten werden bis zum dritten Schuljahr. Das fängt bereits im Kindergarten an. In der Kirche haben wir Angebote für Messen mit kleinen Kindern, mit Kleinstkindern. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die wir anbieten. Aber wir kümmern uns schon darum. Wir versuchen, dass wir
das
können. Wie ich schon sagte, wenn es die Eltern nicht machen, wenn es die Eltern nicht vormachen, dann haben wir eigentlich keine Chance, weil das Wichtigste ist.
Dankeschön, Frau Wehrwein. Ja, wir haben Ihren Einwurf gehört. Das ist immer wieder eine Frage und wird ja auch von manchen Familien dann auch anders entschieden, die ihre Kinder dann bewusst auch früher zur Kommunion schicken, einfach weil sie das Gefühl haben, das Kind ist reif. Diese Möglichkeit gibt es ja dann auch immer. Seine Frage, Pfarrer Filler, die dehnt sich ja dann auch wieder auf die Frage aus, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Firmung? Da werden ja in unterschiedlichen Ländern, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Ich habe gehört, dass in Polen ziemlich bald nach der Erstkommunion gefirmt wird und so. Also gibt es immer wieder Pro- und Kontra-Diskussionen, wann ist der richtige Zeitpunkt für welches Sakrament, welche Einführung in welches Sakrament.
Sehen, dass das ja eine Einheit ist, die Initiationssakramente, die uns aufnehmen, die Kirche, Taufe, Eucharistie und Firmung gehören zusammen. Das ist eigentlich eine Einheit. Und deshalb ist in der Ostkirche auch der Brauch, dass bereits bei der Taufe von kleinen Kindern, von Babys auch, alle 3 Sakramente gespendet werden. Da werden getauft, sie bekommen ein Stückchen der Eucharistie auf die Zunge gelegt und sie werden gefirmt. Dann ist die Einheit gewahrt. In der Tradition der westlichen Kirche hat sich das auseinanderentwickelt, dass man als Baby getauft wird, mit etwa 9 Jahren die Erstkommunion feiert und dann als Jugendlicher gefirmt wird. Die deutschen Bischöfe haben uns Empfehlung rausgegeben, dass man ungefähr 14 Jahre alt sein sollte. Heute ist man, glaube ich, in der Regel 16, 17 oder 18. Das wird unterschiedlich in den Vereinen auch gehandhabt. Da gibt es eben auch keine verpflichtende Vorschrift, sondern das ist eben eine pastorale Entscheidung. Meine persönliche Meinung ist, wenn wir alle Kinder taufen, wir taufen fast alle Kinder, auch wenn wir nicht genau wissen, ob sie auch im Glauben erzogen werden können. Wenn wir alle Kinder taufen, müssen wir auch alle Kinder firmen. Deshalb bin ich auch dafür, die Firmung so früh wie möglich zu machen. Im Idealfall fände ich es, dass man eine 3-jährige Katechese macht für Kinder im 2. Schuljahr angefangen und dass dort die Kinder gefirmt werden und dann auch zur Erstkommunion geführt werden. Das wäre für mich eigentlich der richtige Weg, aber ich weiß, dass es eine Minderheitsmeinung ist und dass es viele anders sehen. Und das ist halt in der Kirche heute.
Ich danke Frau Wehrwein für Ihren Impuls und werde möchte jetzt gerne Frau Glasfuß begrüßen, die aus Vleden anruft bei Münster. Frau Glasfuß, grüße Sie.
Und ich möchte fragen, wie es ist mit Wortgottesdienst. Wir waren dann in die Heilige Messe, wollten wir gehen, erst Rosenkranz, Heilige Messe gestern Abend. Und da wurde Wortgottesdienst angeboten, hat man nirgends so richtig gesehen. Ist ein Wortgottesdienst, ist ja kein Ersatz für die Heilige Messe. Wie kann man sich denn damit verhalten?
Genau, das haben Sie also...
Pfarrer Filler, ja, wollte Sie fragen.
Richtig erkannt. Ein Wortgottesdienst kann natürlich niemals die Heilige Messe ersetzen. Hat natürlich seine Berechtigung in verschiedenen, als Andachtsform oder als Bußgottesdienst oder wie auch immer, darf es ihn durchaus geben. Ich sage nichts gegen den Wortgottesdienst, aber natürlich am Sonntag, wenn es um Sonntagsmesse geht, kann der Wortgottesdienst nicht an die Stelle treten. Mancherorts aufgrund des Priestermangels oder des Priestermangels werden dann Wortgottesdienste angeboten am Sonntag. Und ich würde einfach sagen, man muss zwei Dinge dazu feststellen. Einmal, die Praxis ist so unbefriedigend, aber wenn Sie eben in Ihrer Pfarrgemeinde am Sonntag oder Samstagabend zur Messe gehen, dann wird ein Wortgottesdienst gefeiert, haben Sie auf jeden Fall Ihrer Sonntagspflicht Genüge getan. Ja, da müsste man sich kein Gewissen machen und sagen, oh, es war jetzt keine Messe, muss ich noch woanders hinfahren. Das würde ich zum Ersten sagen.
Und, aber wenn man weiß, dass Wortgottesdienst in der Gemeinde ist, soll man da erst überhaupt hingehen oder versuchen, wo Heilige Messe ist, dass man da hinfährt?
Wenn man wenn Sie die Möglichkeit haben, und das schon vorher wissen, würde ich auch natürlich sagen, gut, wenn ich die Gelegenheit habe, auch eine Heilige Messe mitzufeiern, würde ich natürlich dann den Messort aufsuchen, das da machen, klar. Da haben Sie auch die Freiheit. Sie müssen ja nicht in Ihrer eigenen Kirche zum Gottesdienst gehen am Sonntag. Sie können überall hinfahren.
Ja.
Das würde ich auch machen, ne?
Aber es sieht so fast so aus, als wenn das jetzt ausprobiert werden sollte, ob schon das gar nicht nötig ist. Was kann man da mal machen? Beten für die Priester, oder?
Und die Bischöfe, ganz genau.
Ja, klar, dass das gar nicht unbedingt notwendig ist, sondern weil das einfach nur gemacht werden, die können das ja wohl. Und da ist ja gar keine schöne Heilige Messe dann, ne? Da braucht, ich finde wohl viel Gebet, das ist so eine Einübung, dass wenn das auf uns zukommt, so habe ich den Eindruck jetzt.
Das kann man oft feststellen, dass eben auch ohne Not solche Lösungen angeboten werden oder forciert werden.
Ja.
Aus ideologischen Gründen. Aber festzuhalten bleibt einfach, das Herz der Kirche ist die Eucharistie.
Ja, ja.
Ist die Feier der Heiligen Messe. Ohne sie gibt es keine Kirche. Ohne sie können wir nicht sein und deshalb ist einfach das Fundament und das Herz und der Mittelpunkt die Sonntagsmesse, aus der heraus wir leben. Und wenn man die Gelegenheit und Möglichkeit hat, sollte man sie aufsuchen.
Kommunion ausgeteilt wird, passt das denn zum Wortgottesdienst eigentlich auch nicht unbedingt, oder was sagen Sie dazu?
Das kann man natürlich schon machen, klar, warum nicht? Also man kann die Kommunion auch außerhalb der Heiligen Messe empfangen. Das gab es auch schon früher, dass die Menschen zur Kirche gekommen sind, nur um zu kommunizieren. Ich habe auch schon, wenn wir keine Messe feiern konnten, dann haben wir eben die Vesper oder die Laudes gefeiert und die Kommunion ausgeteilt. Auch natürlich, man kann auch die Kommunion empfangen außerhalb der Heiligen Messe. Da spricht nichts dagegen.
Ja, dann... Ist aber, dass man betet, dass heilige Messen bleiben doch. Das wäre, wenn ohne Not das keine heilige Messe ist, dann soll man wohl viel beten, dass der Priester lieber kommt wie die Laien.
Das Gebet ist immer die erste Wahl.
Frau Glasfuß, wir haben Ihr Anliegen verstanden. Vielleicht ist durchaus auch Pfarrer Filler einfach mal ansprechen und fragen, ist da wirklich eine Not? Macht ihr es mit Not oder ist das jetzt einfach ein Projekt? Fragt sich vielleicht auch immer, warum? Was ist der Grund, warum man nicht zur Heiligen Messe kommen kann? Ich meine, wenn es einfach nur umständlicher ist, dann denke ich immer an die Menschen in Russland, die irgendwie Stunden Fußmarsch bei Morgengrauen hinter sich gebracht haben, um in einer Messe zu kommen. Und dann frage ich mich, ob der Weg ins Nachbardorf mit dem Auto dann wirklich eine absolute Zumutung ist. Aber manchmal gibt es ja Menschen, die auch nicht motorisiert sind und vielleicht nicht so die Möglichkeit haben. Und dann bleibt der Trost, dass dann auch der Ersatz, der Wortgottesdienst dann auch gültig ist, Pfarrer Filler, nicht?
Ganz genau.
Ich danke Frau Glasfuß, alles Gute Ihnen und begrüße aus Köln Frau Janssen. Frau Janssen, grüß Sie.
Ich grüße Sie auch und ich danke Herrn Pfarrer Filler für seine Bemühungen. Ich wollte ihm nicht widersprechen. Ich wollte nur aus meiner Kindheit etwas sagen. Ich bin mit 8 Jahren zur Erstkommunion gekommen. Wir hatten aber keinen Religionsunterricht in der Schule. Also war das klassenmäßig dort nicht der Fall. Das war ja schon die Zeit des Nationalsozialismus. Und es kam darauf an, dass unsere Eltern uns zur sogenannten Seelsorgstunde schickten. Und dort hat unser Pfarrer uns dann mit ungefähr 8 Jahren die erste heilige Kommunion gereicht. Dazu kommt aber noch Folgendes. Es ging dann um die Firmung. Und ich war ein sehr bescheidenes Kind, habe mich nicht sehr vorangestellt. Hinter mir saßen die etwas Älteren, die auch alle von den Eltern geschickt worden waren. Und die wurden also auf die Firmung schon vorbereitet. Und da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Bin zu unserem Pfarrer gegangen und sagte, ich habe eine ganz andere Frage. Könnten Sie mich nicht bitte mitnehmen zur Firmung? Alles, was Sie gesagt und erklärt haben, habe ich verstanden. Und da kam mit einem gewissen Nachdenken die Antwort, ja, wir nehmen dich mit. Ich glaube, er hat schon vorausgesehen, was in der Stadt des Kardinal Bertram, dessen letzte Firmkinder wir waren, wohl bald an fürchterlichen Dingen geschehen würde. Und ich bin als 10-jähriges Kind in ganz großer Ehrfurcht mit zur Firmung gegangen und bin noch von Kardinal Bertram gefirmt worden, auf meine Bitte hin. Und ich wollte nur sagen, man kann sich darüber streiten, aber ich werde das nicht tun. Also ich bin zwar auch der Meinung, dass Kinder, die auch vom Elternhaus her schon gut vorbereitet sind, durchaus früher zur Firmung gehen könnten. Aber es ist ja für sie heute auch viel schwerer, weil viele Kinder kommen, denen fehlen noch alle Voraussetzungen. Und deshalb will ich Ihnen auch in keiner Weise widerstreiten. Aber ich wollte nur sagen, wir waren tatsächlich die letzten Firmkinder des Kardinal Bertram. Und ich habe das in ganz starker Erinnerung und Kardinal Bertram hat dann auch die Stadt verlassen müssen, hat dann im Bergland von Schlesien noch gelebt. Aber ich habe eine ganz starke Erinnerung. Ich muss Ihnen sagen, diese frühe Firmung hat mir gut getan, denn ich habe dann erfahren, dass meine Vettern und Cousinen aus dem sogenannten Sudetenland, jetzt Tschechien, da nicht mehr zur Firmung kamen und erst in ganz späten Jahren gefirmt wurden.
Frau Janssen, ich danke Ihnen,
dass ich bin fertig.
Ja.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön, dass Sie uns das erzählt haben. Ich denke, das können wir als persönlichen Bericht einfach so stehen lassen und gleich als nächstes Frau Keller hören, die uns aus Hammelburg anruft. Frau Keller, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Fehle und grüß Gott, Frau Fröhlich. Ich würde gerne mal auf das erste Gespräch, wo Sie mit der Moderatorin gesprochen haben, Herr Pfarrer Fehle, wo es auch um die Erbschuld geht. Ich habe mich jetzt mal getraut, einfach mal nachzufragen, weil ich damit eigentlich nie zurechtkomme. Ich habe es nie verstanden. Von der Erbschuld, das war doch eigentlich gar nicht geplant. Erst von Gott, auch mit Adam und Eva, was es auch immer sein wurde, mit Apfelwart, ist egal. Aber jetzt. Die konnten sich aussuchen. Aber wir Menschen jetzt alle, wir konnten uns nicht aussuchen. Wir werden einfach mit der Erbsünde oder Erbschuld schon geboren. Schon das neugeborene Kind heißt in Schuld geboren, wurde in Schuld empfangen. Das kann ich nie verstehen. Ich weiß, dass die Taufe die Erbsünde, glaube ich, ja auslöscht. Aber der Mensch ist trotzdem mit den Folgen der Erbschuld belastet. Also, Sie können mir gerne dann sagen, ich habe falsch verstanden oder wie, aber ich hätte sehr, sehr gerne dazu mal Ihre Antwort, Herr Pfarrer Fehler.
Frau Keller, schön zusammengefasst zu sagen, wie kann man unschuldig, weil man es ja einfach mitkriegt, plötzlich schuldig sein?
Ja, verstehe ich nicht. Genau. Ne? Und Gott ist doch ganz gerecht. Und dann kann das nicht machen. Die Engel wurden gefragt, die, ich nehme an, Adam und Eva, zwar ja von Gott, denke ich, nicht denke ich, so steht sie auch geschrieben, ganz anders geplant. Es sollte ja im ersten Garten Eden, also dass wir raus müssen oder wie es auch immer heißt, glaube schon so. Und warum ist dann die ganze Menschheit von den 5000 Jahren schon, wir alle müssen das büßen? Und das verstehe ich nicht, weil Gott ist ja gerecht. Also habe ich da was falsch verstanden? Das wird mich schon lange, lange, lange umtreiben. Und heute denke ich, weil Sie einen Anfang gemacht haben, Frau Fröhlich, haben das gefragt, denke ich, jetzt rufe ich an. Ne?
Wunderbar. Danke, dass Sie das gemacht haben, Frau Keller. Grundsatzfrage, Pfarrer Fehler, wie geht das zusammen?
Ja, es ist eine super Frage. Und ich kann gut verstehen, dass jemand, der den Glauben ernst nimmt, das auch umtreibt und man sich wirklich fragt, wie geht das denn zusammen? Wie kann Gott das denn überhaupt so zulassen? Und was ist das für ein komisches und wahnsinniges Konstrukt mit dieser Ursünde? Und meine Antwort an Sie ist einmal, wir müssen es einfach aushalten und ertragen, dass Gott nicht die beste aller Welten geschaffen hat. Das ist einfach mal der erste Punkt. Gott hätte eine Welt erschaffen können ohne Tod, ohne Sünde, ohne Gewalt, ohne Not. Jedenfalls jetzt philosophisch betrachtet wäre das theoretisch möglich. Hat er aber nicht gemacht. Er hat diese konkrete Welt geschaffen, in der wir leben. Und das ist einfach sein freier Wille und da werden wir erst ganz am Ende wahrscheinlich verstehen, warum das alles so gekommen ist. Und zur Erbsünde ist eben zu sagen, dass natürlich wir dort hineingeboren werden, ohne eine persönliche Schuld zu haben. Das ist klar. Und Sie haben es auch richtig gesagt, in der Taufe wird eben die Erbsünde getilgt. Das bedeutet, dass eben die ewigen Folgen der Erbsünde aufgehoben werden. Das Ausgeschlossensein vom Himmel, das Getrenntsein von Gott, das wird aufgehoben durch die Taufe. Die zeitlichen Folgen der Erbsünde bleiben aber, dass wir eben in dieser Welt leben, dass wir krank werden können, dass wir alle möglichen Widerwärtigkeiten ertragen müssen, dass wir das Kreuz tragen müssen, dass wir sterben müssen eines Tages. Alles das sind die zeitlichen Folgen der Ursünde und die bleiben leider auch nach der Taufe dann noch bestehen. Und für mich ist es einfach so, ein Weg, mir das verständlich zu machen, ist zu sagen, ich bin vielleicht nicht persönlich schuld, aber es liegt doch auch in meiner eigenen Natur irgendwo drin. Und das liegt vielleicht daran, dass ich auch in diesem Zusammenhang der Erbsünde geboren worden bin. Das sagt der heilige Paulus doch. Ich sehe das Gute, das ich eigentlich tun will, und ich sehe das Böse, das ich eigentlich nicht tun will, und ich tue trotzdem das Böse und nicht das Gute. Es fällt mir schwer, das Gute zu tun. Es fällt mir verdammt leicht, das Böse zu tun.
Ja.
Mein Wille ist verkehrt, sagt der heilige Paulus. Und das ist eine Erfahrung, die wir eigentlich alle jeden Tag machen können, dass wir in unserer Natur auch irgendwo versehrt sind, angegriffen sind, von der Erbsünde, wenn man es so benennen will, bezeichnet sind. Und dass es uns schwerfällt, den richtigen Weg einzuschlagen und dass es uns sehr leicht fällt, den falschen Weg einzuschlagen. Und das ist einfach etwas, mit dem wir leben müssen und wir müssen auch sagen, das ist zwar merkwürdig, vielleicht unverständlich, vielleicht ungerecht, aber was ist die große Antwort Gottes? Er sendet seinen Sohn Jesus Christus, damit wir davon erlöst werden. In der Osternacht singen wir im Exultet, O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Also das ist zwar auf der einen Seite unverständlich, merkwürdig, auf der anderen Seite aber ist unser Gott derjenige, der seinen eigenen Sohn sendet, der für uns am Kreuz stirbt, der uns erlöst und am Ende alles noch besser zu machen.
Aber Gott hat es doch anders gewollt, oder nicht? Das steht so in der Schöpfungsgeschichte. Oder ich denke, dass da steht, ich weiß nicht ganz sicher. Gott wollte ja die Erde und den Menschen ganz anders. Nur durch die, wenn ich falsch liege, tun Sie mich dann bitte sagen. Ich
genau, denke, das ist eben dieses Geheimnis der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen eigentlich geschaffen hat, dass er mit ihm gemeinsam lebt im Paradies und so weiter. Ja. Aber Gott wollte eben auch, dass er vom Menschen geliebt wird. Und Liebe setzt die Freiheit voraus. Ich kann nicht gezwungen werden zur Liebe. Ich muss frei sein, um lieben zu können. Deshalb schenkte Gott den Engeln und auch den Menschen die Freiheit. Und er ließ es zu und lässt es bis heute noch zu, dass wir diese Freiheit missbrauchen und Nein sagen. Mit allen Konsequenzen dazugehören. Auch das ist ein Geheimnis, warum Gott das macht. Wir können das jetzt nicht letztlich erklären. Wir können nur feststellen, dass es so ist. Aber es zeigt eben auch unsere Größe. Wir sind beschenkt mit Freiheit, die wir gebrauchen sollen. Wir sollen Ja sagen zu Gott und nicht Nein. Und am Ende wird es sogar noch schöner als im Paradies.
Frau Keller, ich habe das mal einen Philosophen auch gefragt, der eine ähnliche Frage gestellt, und der sagte mir damals, ja, also Gott hat den Menschen in dieses Paradies hineingeschaffen, aber er ist ja allmächtig, allwissend. Das heißt, er wusste ja schon, was daraus werden würde, und hat in die Schöpfung gleich sozusagen den Plan B reingelegt, den doppelten Boden, die Erlösung. Weil es im Letzten genau darum gehe, so hat er mir erklärt, es geht ja darum, dass Gott geliebt werden will und will, dass die Menschen Abbild von ihm sind auf dieser Welt, also auch einander lieben. Und Jesus Christus macht das in der gefallenen Schöpfung wieder möglich. Also diesen ganz engen Bund, dieses ganz eng miteinander mit Gott verbunden sein, ist durch Jesus Christus auch unter den Bedingungen der Erbsünde nicht mehr unmöglich, sondern wieder möglich und vielleicht nochmal in einer fast großartigeren Weise wieder möglich geworden, weil es diese überwindende Liebe dann ist.
Ja, und ich denke auch, man muss einfach auch als ein Geheimnis akzeptieren. Es gibt viele Sachen, die man einfach nicht versteht. Das muss ich mir auch selber sagen. Ja, Sie haben sehr gut erklärt, aber es ist wahrscheinlich und bleibt auch ganz sicher ein Geheimnis, wo man erst einmal hoffentlich im Himmel, wenn wir dann auch reinkommen dürfen, wo wir erst erfahren. Ne? Und Herr Pfarrer Fille, ich habe noch eine Frage mit der Taufe. Es ist mir klar, jetzt frage ich aber, es gibt doch auch viele Menschen, viele Kinder, wo gar nicht mehr getauft werden. Ja, müssen die da mit der ganzen Schuld leben? Die können doch gar nichts dazu. Kommen die nicht in den Himmel? Die Taufe löscht doch die Erbsünde aus. Und wenn aber die vielen, wo nicht getauft sind, weil so keine Ahnung haben, die Eltern schon nicht getauft und dann die Kinder nicht, das kann doch nicht sein, dass sie da nicht in den Himmel kommen. Wenn die das gar nicht wissen mit der Taufe. Ich bin voll erschrocken.
Ja. Hören wir die Antwort?
Da ist auf der einen Seite, das muss man eben jetzt auch wieder von zwei Seiten betrachten, auf der einen Seite ist ganz klar, dass die Taufe heilsnotwendig ist, weil Gott uns eben diesen Weg gezeigt hat, der Erlösung, die uns ja dadurch zukommt, dass wir uns taufen lassen, dass wir mit Christus verbunden werden, dass die Erbschuld vergeben wird, dass wir Schwestern und Brüder Jesu Christi werden, so das göttliche Leben empfangen und so weiter. Das ist ganz klar. Und dann ist eben die Frage, und wenn ich das weiß, das ist jetzt der springende Punkt, wenn ich das weiß, dann muss ich diesen Weg auch wählen. Wenn ich diesen Weg nicht wähle, dann kann ich auch nicht gerettet werden. Das ist ganz klar. Die Frage ist aber, was ist mit denen, die es nicht wissen? Und es ist ja eigentlich heute nur theoretisch vorstellbar, dass jemand sagt, ich weiß um die Heils- und Wendigkeit taufe, aber ich will sie trotzdem nicht empfangen. Und das sagt ja keiner. Die meisten Menschen wissen es halt nicht. Und da gilt eben die Regel, dass die Menschen, die nicht darum wissen, dass sie eben dann doch ein Gewissen haben und sie können ihrem Gewissen folgen und sie können auch versuchen, das Richtige zu tun und Gott zu suchen und vernünftige Entscheidungen zu fällen. Und natürlich ist auch für sie die Möglichkeit, durch Christus zum Vater zu gelangen, ohne dass sie es wissen. Das ist ganz klar, das ist auch eine Möglichkeit, das geht auch. Und das überlassen wir der Barmherzigkeit Gottes dann.
Ja, Ich danke Ihnen ganz herzlich. Mir hat auch die Sorge um die Erbsünde. Ich kann es jetzt so stehen lassen, einfach auch, dass es immer ein Geheimnis bleibt. Aber Sie haben es beide sehr, sehr gut erklärt. Ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich das schon mich Jahre umtreiben kann, nicht verstehen. Ich habe immer gedacht, Gott ist doch nicht ungerecht. Er ist der Gerechteste. Das kann alles nicht zusammenpassen. Aber heute habe ich doch sehr viel davon verstanden. Und das andere kann ich stehen lassen als ein Geheimnis, wo wir in der Ewigkeit erfahren, wenn es dann noch wichtig ist. Ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie, Herr Pfarrer Fiel, und für Sie, Frau Fröhlich. Vielen Dank. Wiederhören.
Ja, ich denke dann immer, wenn Gott in unser Gehirn reinpassen würde, dann wäre er nicht so unfassbar groß, wie er denn nun ist. Also insofern ein Stück zum Ausstrecken nach oben wird uns wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens bleiben. Dankeschön, Frau Keller, für Ihren Anruf. Und wir hören jetzt Frau Petrovic. Sie ruft uns aus München an. Frau Petrovic, grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fühler. Ja, ich bin auch von alten Zeiten, also aus alten Zeiten, wo wir als Kinder schon zu Hause gebetet haben, also die Eltern, meistens die Mutter. Und ich kann mich erinnern, also ungefähr 3 Jahre war ich. Immer hat sie Abend mit uns gebetet. Und natürlich noch von der Zeit waren es die erste Kommunion. Wir haben bei uns in unserer Heimat schon mit 7 Jahren erste Kommunion gekriegt. Und das alles war sehr weit. Mindestens 6-7 Kilometer zu Fuß damals. Und weil die Eltern so gläubig waren. Und das war nicht die Frage, ist so weit oder solche Wetter oder die Kirche oder die, sondern da, wo wir gehören. Und das war wunderschön. Und ich finde auch, ich habe meine Kinder und Enkelkinder schon von klein also zum Beten gebracht und in die Taufe und alles, was das unsere katholische Kirche verlangt. Und das finde ich schön, aber ganz weit, wie die eine Frau hat gesagt, erst mit 15 oder 10 Jahren, also bei uns waren schon 7 Jahre. Und Firmung natürlich, alles gleich nach der Reihe, sehr jung, also 12, 13 Jahre Firmung schon. Und das ist viel besser von zu Hause die Wurzel zu haben, also für nächste Generationen. Das soll so sein vielleicht, aber es ist schwer zur Zeit. Die Kirche hat schwer jetzt.
Ja, danke, Frau Petrovic. Ich denke, Sie bestätigen das, was Pfarrer Filler vorhin schon gesagt hat, eben die Bedeutung der Weitergabe des Glaubens schon in der Familie, die durch nichts so richtig wirklich ersetzt werden kann. Die Kirche versucht an allen möglichen Stellen, was geht, aber ganz ersetzt werden kann das natürlich nicht. Danke auch, dass Sie uns davon erzählt haben, dass Sie als Kind da 7 Kilometer wahrscheinlich bei Wind und Wetter gelaufen sind. Und wer würde das heute seinen Kindern zumuten? Da würden wahrscheinlich alle in Streik treten. Wahrscheinlich, weil wir nicht mehr wissen, was für ein Wert das ist, für den wir das bereit sind zu tun. Danke, Frau Petrovic.
Ja, vielleicht kann man noch ergänzen. Das ist auch ein bisschen angeklungen. Was einer der großen Irrtümer heute in der Firmenpastoral ist, dass die Menschen, die Katecheten, die Priester oft sagen, ja, die Jugendlichen sollen sich erst entscheiden, Ja zu sagen zur Kirche, zum Gottesdienst, zu Gott, und dann werden sie gefirmt. Sie müssen erst eine Entscheidung treffen und dann firmen wir sie. Dabei ist es in Wahrheit ja umgekehrt. Die Gabe des Firmensakraments liegt ja gerade darin, dass ich mich entscheiden kann. Das ist ja das, was mir das Sakrament schenkt. Also es ist umgekehrt. Erst wenn ich gefirmt bin, habe ich die Kraft des Heiligen Geistes zu sagen, ja, ich will zur Kirche gehören, ich will zu Christus gehören, ich will katholisch sein. Deshalb kann ich da nur beipflichten, es ist eigentlich notwendig, die Leute so früh möglich zu firmen, damit sie eben diese Entscheidungsgnade auch erhalten und sie vollziehen können.
Eine Gnade, die wir heute wahrlich brauchen können. Hören wir nun Frau Glückelmann. Sie ruft uns aus Rees am Niederrhein an und ist die letzte Hörerin, die jetzt live auf Sendung geht. Frau Glückelmann, ich grüße Sie.
Guten Tag. Ich habe eine kurze Frage, wahrscheinlich nur zum Glaubensbekenntnis. Mir ist was aufgefallen, dass es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja hinabgestiegen in das Reich des Todes. Im Lateinischen habe ich es gefunden als descendit ad inferna. Und im großen Glaubensbekenntnis fehlt der Teil völlig. Das weiß ich den, also frage ich nicht, warum das da so unterschiedlich ist, beziehungsweise im großen Glaubensbekenntnis gar nicht vorkommt.
Ja, da muss man darauf schauen, wo kommt das denn her, das Glaubensbekenntnis? Wie ist es entstanden? Wer hat es aufgeschrieben? Was ist die Entstehungsgeschichte? Und da kann man eben finden, dass das apostolische Glaubensbekenntnis, das sagt der Name ja auch schon, eben aus ältester Zeit stammt, dass es eben feststehende Wendungen gewesen sind, die eben die Grundlagen des Glaubens zusammengefasst haben. Das große Glaubensbekenntnis ist eben eines, das von den Konzilien der frühen Kirche herrührt, wo man eben in großen Kirchenversammlungen um die Fragen des Glaubens gerungen hat, wo es verschiedene Auffassungen gab, wo es verschiedene Meinungen gab, wer ist Jesus Christus, was heißt das, Dreifaltigkeit, was heißt das, es sind zwei Naturen in Jesus Christus, wie kann ich das richtig verstehen, was ist ein falsches Verständnis davon. Das wurde eben im 3., 4., 5., 6. Jahrhundert auf diesen Kirchenversammlungen beraten und beschlossen. Da wurde eben festgelegt, was katholisch ist und was nicht mehr katholisch ist. Und daraus stammen eben solche, es gibt ja noch weitere Glaubensbekenntnisse. Wir kennen eben landläufig die das Große und das Kleine, die auch ja im Gottesdienst verwendet werden bei uns. Es gibt noch andere Zusammenstellungen, Zusammenfassungen des katholischen Glaubens. Und da muss man einfach sagen, dass es eben der Entwicklung geschuldet, dass eben diese Glaubenswahrheit, dass Christus in seinem Tod hinabgestiegen ist in die Unterwelt, dass er eben die Gerechten aus der Unterwelt befreit hat, dass er die Tore des Himmels aufgeschlossen hat und sie zum Vater geführt hat. Das ist eben in dem einen enthalten, im anderen nicht, aber das spricht jetzt nicht dagegen, dass wir es trotzdem glauben. Es ist eben so, dass diese Glaubensbekenntnisse ja auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Es sind ganz viele Dinge drin, die wir glauben, weil die nicht enthalten sind. Aber es ist eben so, dass hier sozusagen wichtige Wegmarken eingepflockt worden sind und wichtige Grundlagen festgehalten worden sind. Und in diesen Grundlagen enthalten ist eben immer der ganze katholische Glaube.
Ach so, ja gut. Dann verstehe ich jetzt, dass das gar nicht so die Relevanz ist, ob nun... ich verstehe, was Sie meinen. Ich wüsste es jetzt nicht zu beschreiben,
genau, aber ich weiß, was Sie meinen. Genau wie mit der Bibel. In der Bibel steht auch nicht alles, was wir glauben. Ja, das sind also ganz viele Dinge, die sind eben aus der Entwicklung heraus entstanden, dass wir eben sagen, wir sind keine Religion des Buches, wie der Koran zum Beispiel. Im Mittelpunkt unseres Glaubens ist nicht die Bibel. Im Mittelpunkt unseres Glaubens ist eine Person. Jesus Christus. Mhm. Natürlich, die Bibel ist das Wort Gottes, ist das Gottes Wort, aber wann ist die Bibel entstanden? Wann ist das Neue Testament entstanden? Das ist innerhalb der Kirche entstanden. Das heißt, wir haben ausgehend von Christus eine Entwicklung, wo wir eben Christus haben, die Apostel haben, die Bischöfe haben, unter der Leitung des Heiligen Geistes wird eben der christliche Glaube überliefert und weitergetragen und ausgefaltet. Und es wird immer mehr verstanden und es wird immer mehr gefragt, was gehört alles dazu? Das ist eine Entwicklung, ein Prozess. Ja? Und der Prozess wird begleitet vom Heiligen Geist, im Lehramt der Kirche. Und eben eine Säule ist natürlich jetzt die Heilige Schrift. Eine andere Säule ist aber eben auch die Überlieferung, die Tradition. Und aus diesem gemeinsamen Prozess heraus erwächst das, was wir den katholischen Glauben nennen. Und der wird eben in solchen Glaubensbekenntnissen sozusagen wieder gespiegelt. Aber das ist nicht notwendig, dass diese Glaubensbekenntnisse alles im Einzelnen enthalten, was wir glauben.
Hm. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Glippelmann. Alles Gute Ihnen. Und Pfarrer Filler, zum Schluss noch eine Frage, die eine Hörerin hinterlegt hat in der Redaktion. Eine kurze Frage. Sie sagte, Jesus ist mit den Jüngern durch die Lande gezogen und die Jünger, die hatten aber doch oft auch Familien. Also haben die Familien zurückgelassen oder sind die Familien mitgekommen?
Ja, man geht eigentlich davon aus in der exegetischen Forschung, dass die Jünger, die verheiratet waren, wie zum Beispiel Petrus, auch die Familien zurückgelassen haben. Andererseits ist natürlich auch bekannt, dass nicht nur die Apostel mit Jesus gegangen sind, sondern dass eben auch zum Beispiel eine ganze Gruppe von Frauen dabei gewesen ist, die auch mit ihm gegangen sind, die ihn unterstützt haben und gefördert haben und die auch mit dabei waren. Letztlich kann man diese Frage aus dem Zeugnis der Heiligen Schrift heraus nicht beantworten. Vielleicht sind sie auch mitgekommen, das könnte natürlich theoretisch auch sein. Aber fest steht halt die Tatsache, dass Jesus gesagt hat und verkündet und gepredigt hat, das Reich Gottes verlangt, dass man alles zurücklässt. Der Vater oder Mutter oder Frau oder Tochter oder Kinder mehr schätzt als mich, ist man nicht würdig. Das ist schon eine ganz radikale Herangehensweise, eigentlich eine gewisse Familienfeindlichkeit, die bei Jesus festzustellen ist, etwa auch in der, als die Menschenmenge bei ihm ist und die Leute sagen, draußen steht deine Mutter und deine Brüder. Und der Herr sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Ihr seid das. Wer das Wort Gottes hört und es tut, der ist für mich Mutter und Bruder und Tochter und so weiter.
Da denke ich mir, dass Pfarrer Filler, dass das auch in eine Zeit und eine Kultur hineingesprochen ist, wo Familie auch nochmal einen anderen Stellenwert hatte als oder eine andere Macht hatte über die Menschen als heute. Heute müssten wir vielleicht wieder gucken, dass wir wieder zurückkommen zu Familiensinn. Dort war es so, dass man vielleicht mal Klarheit schaffen musste, wo die Prioritäten sind. Ich danke Ihnen, Pfarrer Filler, für Ihren Beitrag heute wieder, dass Sie da uns zur Verfügung gestanden haben zum Thema Frag den Pfarrer zum Glauben, aber auch zu anderem. Herzlichen Dank, dass Sie hier dabei waren, Pfarrer Filler. Danke für Ihre vielfältigen und auch vielen zahlreichen Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Gabi Fröhlich. Und wir bitten Pfarrer Filler zum Abschluss noch um seinen priesterlichen Segen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.